Das soll irgendwie nett klingen, irgendwie auch interessant, vielleicht ein bisschen Neugierde wecken. Aber ich weiß nicht, ob das Begriffe sind, die einem sofort einfallen, wenn man diesen Text aus Jesaja im Ohr hat, den wir gerade gehört haben. Ihr Lieben, wir haben Advent. Advent heißt Ankunft und in dieser Zeit warten wir auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, dass Gott selbst in diese Welt kommt. So ist der Dezember, also der Monatsspruch über diesen Monat, ist aus Sacharja: Freue dich, Tochter Zion, denn siehe, der Herr kommt und will bei dir wohnen. Letzte Woche, der erste Advent, war überschrieben mit: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Diese Woche ist überschrieben mit: Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Nächste Woche ist überschrieben mit: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Ich will nicht spoilern, das kann man nachgucken. Und am vierten Advent heißt es: Freut euch, der Herr ist nahe. All diese Verse, der Monatsspruch, das, was passiert in dieser Vorbereitungszeit, das zeigt uns, wir sind dazu aufgefordert, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus zu erwarten. Wir sind dazu aufgefordert, uns vorbereiten zu lassen, uns zu besinnen auf den, der kommt und in dessen Händen unser Leben liegt. Unsere Sicherheit, unsere Hilfe, unsere Gerechtigkeit. Diese besondere Zeit des Advents ist dazu gedacht, sich bereit zu machen und sich bereit zu machen, von Gott zu empfangen. Weil von ihm alles kommt, weil er das Leben ist. Er ist der Gott mit uns, der Gott, der sich hingibt für uns, der sich klein macht, um uns nahe zu sein. Der Gott, der sich leidenschaftlich für uns als seine Kinder einsetzt. Er ist die Quelle, er ist das Licht und von diesem Gott können wir alles erwarten und empfangen. Eure Erlösung naht. Der Herr kommt gewaltig, dein König kommt zu dir, der Herr will bei dir wohnen, macht euch bereit. Das ist auch heute natürlich Thema. Wir machen uns bereit darauf, dass der Herr kommt. Aber heute soll es praktisch auch um die andere Seite der Medaille gehen. Wir machen uns bereit, dass er kommt, wir öffnen unser Herz, um von ihm zu empfangen. Aber genauso gehört auch dazu, dass wir uns zu ihm aufmachen, dass wir ihn suchen im Gebet. Und deswegen heißt es in dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben: Schau herab vom Himmel, komm mit Macht. Es sind zwei Bewegungen, die in dieser Zeit entscheidend sind. Das eine ist: Ich erwarte, dass Gott kommt. Das ist Gottes Bewegung auf mich zu. Ich mache mich bereit dafür. Aber die andere Bewegung ist diese: Gott, ich gebe mich dir hin. Komm. Und das ist genau diese Bewegung, die uns Jesaja vormacht. Ich möchte euch einladen, dieser Bewegung nachzugehen. Und diese Bewegung zeugt von Sehnsucht, von Hingabe und von mutigem Gebet. Ihr Lieben, was ist eigentlich eure größte Sehnsucht in dieser Zeit? Ich kann mir vorstellen, dass uns da schnell ein paar Dinge einfallen. Wir erleben im Moment so viel Spaltung, so viel Unfreiheit, so viel Unrecht auch. Und da sehnen wir uns nach Einheit, nach echter Begegnung, nach Gemeinschaft. Für viele ist das gerade eine richtig schwierige Zeit. Es gibt wieder mehr Beschränkungen, Veranstaltungen werden abgesagt, Kontakte müssen wieder runtergefahren werden. Und wie viele blicken jetzt gerade mit Angst und Sorge auf Weihnachten? Einfach weil es einem eigentlich wie eine schwarze Leere der Einsamkeit entgegenblickt. Und wie viele verbarrikadieren sich gerade in Angst? Wie viel Streit, wie viel Spaltung ist gerade da? Wie viel Wut und nur weil jemand anders denkt? Wie viel Zerstreuung, wie viel Unsicherheit, wie wir überhaupt mit der Situation umgehen sollen. Und wo ist Gott in all dem? Kann er das nicht beenden? Kann er nicht eingreifen? Unter vielen Christen kommt in dieser Zeit verstärkt eine Sehnsucht auf, nämlich die Sehnsucht, dass Jesus bald wiederkommt. Die Hoffnung haben wir und darauf warten wir. Und wenn wir uns angucken, was um uns herum passiert, dann können wir eigentlich nur denken, Jesus, komm bald. Ich glaube, das ist Gutes und das ist auch genau das, wovon diese Verse, die ich gerade nochmal zitiert habe, sprechen. Das ist die Hoffnung, die Sehnsucht dieser Zeit. Dein König kommt, eure Erlösung naht. Der Herr will bei dir wohnen. Es ist eine Sehnsucht, die uns nach oben blicken lässt und die uns bereit macht zu empfangen. Ihr Lieben, ich glaube, Jesaja spricht hier von einer etwas anderen Sehnsucht. Und das ist nämlich genau die andere Seite der Medaille. Ich sehne mich auch danach, dass Jesus wiederkommt. Und ich glaube, das ist gut, sich danach zu sehnen. Aber es, so gut das ist, es birgt auch eine gewisse Gefahr. Nämlich die Gefahr, selbst dabei passiv zu werden. Dies ist eine Zeit, wo wir uns bereit machen zu empfangen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir selbst Gott suchen, im Hier und Jetzt. Der Prophet Jesaja spricht in eine Zeit der großen Verunsicherung. Politisch gesehen war Israel hin und her geworfen und da standen die Assyrer vor der Tür und drohten Jerusalem, das Land einzunehmen. Das konnte irgendwie verhindert werden, aber dann kommt die nächste Bedrohung, die Babylonier. Stand auch schon bevor und für die Könige galt es damals, weise Entscheidungen zu treffen. Und der Druck, unter dem sie standen, hat es nicht einfach gemacht. Ein Gericht muss kommen und Jesaja sagt es voraus. Verwirrung, Verunsicherung, Dunkelheit macht sich breit. Wo ist Gott in all dem? Und das ist genau die Frage, die Jesaja mit seinem Gebet stellt, Vers 15. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Genauso danach, auch Vers 17. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Ihr Lieben, man muss hier genau hingucken, denn der Tonfall ist hier kein Vorwurf. Man könnte meinen, dass Gott selbst die Schuld gegeben wird an all dem, was da passiert. Aber Jesaja weiß, diese Verirrung, diese Gottesferne oder diese Gottesverborgenheit, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Und es ist eigentlich Verzweiflung, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Sollte es nicht eigentlich anders sein? Sollten wir nicht eigentlich Gott dienen? Sollte nicht erkennbar sein, dass Gottes Name über uns ausgerufen ist? Sollte seine Herrlichkeit nicht eigentlich sichtbar sein? Und das ist die Sehnsucht, die ich jedenfalls in diesem Gebet entdecke. Und ihr Lieben, wenn ich ehrlich bin, ich habe diese Sehnsucht auch. Ich will sehen, dass es einen Unterschied macht, Gott zu folgen. Und jetzt mal für mich persönlich, ich merke da schon einen Unterschied, sonst würde ich das irgendwie nicht mehr tun. Ich könnte nicht von Gott lassen. Ohne ihn hätte ich mich nicht so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe, ohne seine Ermutigung, ohne sein Wort, wüsste ich gar nicht, wo ich gelandet wäre. Aber ich sehne mich auch danach, dass in unserer Kirche, in seinem Volk insgesamt zu sehen, einen Unterschied zu sehen. Sein Name ist über uns ausgerufen. Wir gehören ihm. Aber leben wir das eigentlich? Sollten andere Menschen nicht eigentlich einen Unterschied sehen? Sollten sie nicht sagen, hey Mensch, die in der Kirche sind eigentlich viel fröhlicher. Wie kommt das? Oder das trotz der momentanen Umstände. Oder die sind gar nicht so eingenommen von Angst. Oder ach Mensch, an der Gemeinschaft, die da erleben, ist irgendwas anders, irgendwas Besonderes, irgendwas Friedliches, da wird Heimat spürbar. Sollte seine Herrlichkeit nicht jetzt und hier unter uns sichtbar sein? Er lebt in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind seine Kinder und Gott kümmert sich um seine Kinder. Wo sehen wir das? Ihr Lieben, das ist die Sehnsucht, von der Jesaja spricht. Und wegen dieser Sehnsucht passiert etwas. Da passiert Umkehr, Buße. Umkehr und Buße, das bedeutet sowas wie Abkehr von dem, was falsch war, und eine Hinwendung zu Gott. Das mal so als grobe Definition. Und trotzdem kann es helfen, mal zu gucken, was passiert eigentlich genau bei Umkehr? Was läuft da im Herzen? Und ich glaube, Umkehr passiert hier in 4 Schritten. Der Ausgangspunkt ist die Sehnsucht. Eigentlich sollte es anders laufen. Und dann kommt Schritt 1, der Umkehr. Es gab eine Zeit, in der Gottes Herrlichkeit deutlich sichtbar war. Es war schon mal anders. Die Herrlichkeit war da. Diese Sehnsucht ist nicht aus der Luft gegriffen, das ist kein Märchen, sondern sie hat eine Grundlage. Und Jesaja besinnt sich zurück, als Gott sein Volk aus Ägypten rettete, als er das Meer vor aller Augen teilte. Da wirkte Gott mächtig in seinem Volk. Und weil dieses Volk zu Gott gehört, weil sein Name darüber ausgerufen ist, sieht man einen Unterschied. Das ist das Volk, das zu Gott gehört. Und alle sollen das sehen. Darauf besinnt sich Jesaja zurück. Worauf besinnst du dich zurück? Vielleicht gibt es eine Zeit, wo du dich gerade bekehrt hast zu Gott, wo alles irgendwie ganz frisch und neu war, wo die Welt irgendwie schöner aussah, wo seine Stimme viel klarer zu hören war. Oder vielleicht besinnst du dich auch zurück auf die Zeit, wo Gott in Person auf dieser Erde wandelte. Warum nicht? Jesus war nah. Er war greifbar, er war spürbar, er heilte sehr direkt und sehr konkret. Er war direkt ansprechbar und müsste es nicht eigentlich immer noch so sein? Er ist auferstanden, er lebt in uns. Sollte er nicht immer noch so nah, so greifbar, so spürbar sein? Das ist Schritt 1. Das Rückbesinnen. Schritt 2 ist eine erste Erkenntnis. Nämlich die Erkenntnis, wir sind selbst schuld. Und das tut erstmal weh. In Jesaja 64 heißt es, aber auf uns, Herr, bist du zornig und das mit Recht. Wir haben gesündigt und uns völlig in unsere Irrwege verrannt. Wir sind selbst schuld. Wir haben nicht auf Gott vertraut. Wir haben seine Wege verlassen und deswegen sehen wir davon nichts. Wenn du mal ehrlich bist mit dir, vertraust du wirklich hundertprozentig und aus voller Überzeugung, dass Gott mit dir ist? In jeder Situation? Vertraust du darauf, dass er gut ist? Glaubst du, dass es einen sichtbaren Unterschied macht, ihm zu folgen? Das ist eine erste Erkenntnis. Und dann kommt Schritt 3. Eine weitere Erkenntnis. Ohne seine Hilfe können wir gar nicht umkehren. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Wir können uns nicht an der ersten Erkenntnis uns selbst fertig machen. Ohne seine Hilfe können wir nicht umkehren. Und das steckt genau in diesen Fragen drin. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine Taten? Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Da ist diese Erkenntnis, Gott, du musst es machen. Wir können es nicht aus unserer Kraft. Wende dich uns wieder zu. Gott selbst muss es wirken. Er selbst muss Vertrauen in uns wirken und glauben. Wenn mein Glaube von meiner Anstrengung abhängt, dann geht es ziemlich nach hinten los. Das reicht nicht weit. Bitte Gott um Vertrauen. Bitte ihn um Glauben. Und dann kommt Schritt 4. Wir erinnern uns daran, wer er ist. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns, auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist der entscheidende Schritt. Sich zu erinnern, wer Gott ist. Und hier in Jesaja kommt Gott, der Vater, ins Spiel. Die Bezeichnung für Gott als Vater kam bis dahin noch nicht so oft vor. Das war oft schon impliziert, weil Gott selbst Israel als seinen Sohn bezeichnet. Aber hier ist direkt ausgesprochen, was Jesus uns dann später vorgelebt hat. Du bist unser Vater, Gott. Die Vorväter, Abraham, Jakob, auf die beruft man sich immer noch. Das waren halt die Vorväter, aber die sind nicht da. Die können uns nicht persönlich kennen. Aber Gott ist der Vater, der uns persönlich kennt. Wisst ihr, je nachdem, was wir selbst für irdische Väter hatten, kann uns diese Zuschreibung Gott als Vater schwerer oder leichter fallen. Ich will das nicht zu sehr vertiefen an dieser Stelle, das müsste eine eigene Predigt sein. Eigentlich noch eine eigene Predigtreihe. Aber ich will damit wenigstens sensibel machen für das, was das Bild des Vaters in uns auslöst. Um es dann ein Stück weit beiseite zu lassen und zu empfangen, was das heißt, wenn Gott sagt, ich bin euer Vater. Paulus schreibt, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba. Papa, Vater. Und Jesus hat uns diesen Vater sehr konkret vorgestellt. Jesus hat uns gezeigt, er ist der Vater der Erbarmung. Er lässt sich bewegen von seinen Kindern. Er hat jedes Haar auf unserem Haupt gezählt. Er ist gut. Er ist der gute Vater, der seinen Kindern gute Gaben gibt. Er hört, worum wir ihn bitten. Einige von euch werden wahrscheinlich die Geschichte vom verlorenen Sohn kennen. Und Jesus erzählt uns diese Geschichte, um für uns greifbar zu machen, wer der Vater ist, wie Gott der Vater ist. In der Geschichte nimmt der Sohn sein ganzes Erbe und verlässt seinen Vater und sein Zuhause. Dann verspielt er sein ganzes Geld und landet schließlich im Dreck. Er hat kein Dach über dem Kopf, kein Essen. Er ist verzweifelt. Und das ist der Moment, wo er sich daran erinnert, wie sein Vater ist. Und letztlich fragt er sich, glaube ich, in diesem Moment, ob es wohl eine Möglichkeit gibt, rein theoretisch je wieder zurückgehen zu können, akzeptiert zu sein. Ob es irgendeine geringe Chance gibt, je wieder geliebt zu sein, ein Sohn zu sein. Er traut sich kaum, sich das vorzustellen, aber will es wenigstens als Angestellter seines Vaters versuchen. Als er zu Hause ankommt, sieht der Vater ihn von Weitem, als ob er Ausschau gehalten hätte, als ob er darauf gewartet hätte, irgendwann kommt er wieder. Und voller Mitleid, voll Erbarmen, voll Liebe für seinen Sohn, rennt er ihm entgegen. Was geht wohl in dem Sohn vor, als er das sieht? Als er sieht, dass sein Vater auf ihn zustürmt mit Leidenschaft, mit Liebe, mit Erbarmen in seinen Augen, mit Tränen in den Augen, dass sein Sohn wieder da ist. Und der Vater fällt ihm um den Hals, umarmt ihn, hält ihn fest, küsst ihn. Unser himmlischer Vater liebt es, uns zu erlösen. Es ist in seiner Macht, zu erlösen. Es ist sein Wille, uns zu erlösen. Sein Name ist Erlösung. Ihr Lieben, diese Rückbesinnung auf Gott, den Vater, den Erlöser, den Einzigen, der wirklich helfen kann, gipfelt in der Hingabe. Du bist Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind Gefäße aus deiner Hand. Dieses Gebet gipfelt in der Hingabe. Er ist es, bei dem ich erst wirklich ein Zuhause finde, der wirklich Großartiges aus meinem Leben machen kann, was ich selbst niemals hinkriegen würde. Bei ihm werden wir erst, wer wir sind. Sollte ich mich ihm nicht hingeben? Ihm, der seine Arme ausbreitet für mich, mich festhält, an sich drückt, mir Sicherheit gibt, mich schützt. Mein Eindruck ist der, dass Gott, unser Vater, genau das gerade tut über unser Land. Dass er seine Arme für uns ausbreitet und uns einlädt, nach Hause zu kommen. Gerade in dieser Zeit, wo wieder jede Umarmung vermieden wird, ruft Gott über uns aus: Ich bin für dich da. Ich halte dich, wo es gerade kein anderer tut. Und diesem Gott will ich in die Arme rennen. Diesem Gott will ich mich hingeben. Ich will der Ton in seinen Händen sein. Ihr Lieben, ein letzter Punkt ganz kurz. Geh ins Gebet. Bete und bete mutig. Bitte Gott, dass dieser Unterschied erkennbar wird in deinem Leben. Bitte ihn, dass sichtbar wird, dass sein Name über dir ausgerufen ist. Bitte ihn, dass er den Himmel aufreißt und lass dich nicht zurückschrecken. Er ist der gute Vater und er liebt dich leidenschaftlich. Und das ist die andere Seite der Medaille. Wir erwarten auf der einen Seite, er kommt, er ist nah, er nimmt Wohnung in uns. Wir machen uns bereit, von ihm zu empfangen. Aber auf der anderen Seite lässt uns das nicht nur passiv warten, sondern lasst uns ihm hingeben. Lasst uns ihn suchen, lasst uns zu ihm beten, lasst uns erwarten, dass er denen hilft, die ihm vertrauen. ich möchte euch einladen, die Zeit des nächsten Liedes für euer Gebet zu nutzen. Dieses Lied führt uns die Verheißung vor Augen, er kommt. Das ist die Bewegung Gottes auf uns zu. Und ich möchte euch einladen, diese Bewegung zu erwidern, auf ihn zu. Amen.